Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Der Lemken-Frühbezug geht in die letzte Runde. Sichert euch noch bis Ende Dezember attraktive Deals auf das gesamte Lemken-Produktprogramm inklusive Ersatzteile. Und on top ab sofort mit 2 Jahren Garantie. Also schnell zu eurem Händler. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig. Hallo Johannes.
Ja, hi Carina. Schön, dass du so eine nette Begrüßung direkt gemacht hast. Ich freue mich, dass ich dich wieder dass du mir wieder gegenüber sitzt in digitaler Form, weil wir sind heute ja nicht alleine, sondern wir haben noch den Malte dabei. Hallo Malte, wie geht's dir da oben in Norddeutschland?
Ja, grüßt euch. Ja, uns geht's gut hier oben in Norddeutschland. Gab ja mal so einen Zufriedenheitsindex, da sind wir immer recht, recht weit vorne in Schleswig-Holstein. Genau. Nein, und auch so, ja, gesund und munter auf jeden Fall. Ich freue mich mal, dabei sein zu dürfen in eurer Podcast-Runde. Freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, Malte, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Ganz besonders, weil wir ja eine Liebe teilen, und zwar mein 615. Aber vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist und was du eigentlich machst.
Genau, ja, die Liebe teilen wir, das ist wirklich so. Ich bin ein Riesenfan von der Maschine. Und ja, genau, mein Name, ja, ich bin der Malte, bin für den Rapulring tätig. Der Rapulring, weil eben so ein bisschen die Frage in unserem Vorgespräch aufkommt, wie ist eigentlich die ganze Konstellation und warum sitzt du da oben in Schleswig-Holstein? Der Rapulring besteht aus 3 Gesellschafterfirmen und ich sitze bei der Norddeutschen Pflanzenzucht und wir haben unseren Sitz hier oben zwischen Kiel und Eckernförde. Und begleite hier sozusagen unsere Rapszüchtung und unsere Rapssorten, die draußen im Anbau sind. Und wir sind mit unseren Rapssorten beim Landwirt präsent als Rapulring. So ist die Konstellation. Und mein Dienstsitz ist eben hier oben bei der Norddeutschen Pflanzenzucht bei Eckernförde. So ist es.
Und vielleicht, weil Carina hat jetzt auch häufiger schon gesagt hat und wir gerade bei Züchtung sind, züchtet ihr denn da oben dann nur Sorten, die eher im nordischen Raum eingesetzt werden oder generell deutschlandweit? Oder wie ist das bei euch so aufgeteilt? Vielleicht ist das schon eine sehr spezielle Frage, aber wir können ja direkt mal in die Vollen reingehen.
Ja, genau, da geht es ja eigentlich gleich rein. Ist aber eigentlich logisch, dass sich die Fragen so stellen, ja. Also der Ursprung der Züchtung liegt eigentlich auf der Insel Pöhl. Und wir hatten letztes Jahr großes Jubiläum, nämlich 125-jähriges Jubiläum der Rapszüchtung in unserem Unternehmen. Und durch die historischen Wirren sozusagen und dann auch Zweiter Weltkrieg und die Teilung Deutschlands ist es so gekommen, dass eben hier bei Eckernförde sozusagen der Zweitsitz der NPZ gegründet wurde seinerzeit nach dem Kriege. Und ja, so hat sich hier auch ein Standort der NPZ entwickelt, auch dann mit dem Zuchtgarten. Aber es ist so, dass jetzt hier nicht nur für den norddeutschen Raum gezüchtet wird, sondern ja deutschland- und europaweit hier auch die Prüfungen und die Kandidaten im Zuchtgarten stehen und mitbearbeitet werden.
Und was ist dann jetzt genau dein Job bei Rapul, sage ich jetzt einfach, der Einfachheit halber.
Genau, ich bin Part des technischen Marketings und wo wir schon über die Sorten sprechen und den Rapulring sprechen, was man von den Sorten denn liest oder mitkriegt draußen, ihr als Landwirte oder Technikhersteller, das geht eigentlich so durch unsere Feder oder unsere Hände und unsere Gedanken. Also wir kümmern uns um die Printmedien. Also das ist dann ganz konkret die Erstellung eines Sortenkataloges, eines aktuellen. Oder wir schreiben ein Magazin mit aktuellen Anbauthemen, die uns so bewegt haben, ein Rapskompakt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Social Media. Das versuchen wir mitzubetreuen. Wir machen Veranstaltungen mit, also Highlight sind natürlich immer mal die DLG-Feldtage natürlich, aber auch sonst Feldtage draußen betreuen wir mit, helfen wir unserem Außendienst vor Ort mit und begleiten unsere Sorten mit im Markt, stellen uns technische Fragen, daher auch so ein bisschen der Name dieser Einheit, technisches Marketing, Also Produktionstechnik ist ein großes, großes Thema bei uns, was wir mit bearbeiten dürfen. Finde ich unheimlich spannend. Also auch wirklich junge Sorten, die uns schon vor der Zulassung quasi als sehr, sehr gut auffallen, die können wir schon ja in produktionstechnischen Versuchen näher kennenlernen. Das geht da um Mähdroscheignung, um Saatzeiten, um Enddüngung, auch Bodenbearbeitung lange Jahre. Also, dass wir wirklich die Sorten sozusagen zum Leben miterwecken und einfach fundiert auch beraten können und kategorisieren können. Also alles, was man zu unseren Sorten liest, ist auch irgendwo durch unsere Versuche gegangen und da stehen tatsächliche Versuchsergebnisse hinter, die wir dann euch mitgeben. Carina, jetzt dich mal angesprochen gleich mit, also euch Landwirten gleich mit an die Hand geben, so fundiert wie eben möglich.
Also heißt, technisches Marketing ist jetzt jetzt nicht rein verfahrenstechnisch mit welchen Maschinen, sondern bei euch heißt technisches Marketing quasi Düngung, Aussaatstärken, andere Punkte, Druschfähigkeit oder wie auch immer. Das ist, fällt bei euch unter technisches Marketing sozusagen. Also alles, was den Landwirt konkret betrifft, habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Genau, so ist es. So sind die Versuche, ja. Wir versuchen natürlich jetzt nicht für ein spezielles Verfahren die Sorte zu haben, sondern dass die Sorten, die sich rauskristallisieren, die wir mit anbieten, natürlich eine breite Anpassung haben und die neben den, sag ich mal, klassischen Wertprüfungen, Erträgen auch sich allen Anbaufragen, die sich im Moment ja draußen stellen oder vielleicht auch zukünftig draußen stellen, die mit aufnehmen, was natürlich verringertes Enddüngungsniveau ist, verringerter Pflanzenschutz, verschiedene Aussaatverfahren, die kommen und auch schon etabliert sind ein Stück weit, dass wir da wirklich immer mit auf der richtigen Fährte sind mit unseren Sortenfavoriten. Es kann aber auch so ein bisschen ab oder was die Produktionstechnik ergänzt, versuchen wir da auch immer auf der Höhe der Zeit zu sein und zum Beispiel über mögliche Schädlingskalamitäten oder so etwas schon mal mit abzutasten. Da bieten wir dann einen Service mit an, den man sich über Rapool mit abonnieren kann oder auf der Homepage drüber liest, was sind, wie geht's jetzt von Woche zu Woche ins Frühjahr oder im Sommer zur Blüte, was können wir erwarten oder im Herbst mit dem beispielsweise dem Raps-Erdfloh, wie sind die Witterungskonstellationen, wie sind da Zuflugsbedingungen, in die Gelbschalen gucken, wie sind aktuelle Fangmeldungen vom Raps-Erdfloh, also dass wir da rundum quasi immer möglichst eng mit am Ball sind, was draußen passiert, das geben wir sozusagen als Raps-Service mit zu unseren Sorten.
Wie arbeitet ihr denn da, wo du gerade das Thema Gelbschalen schon mal angesprochen hast und dann ja auch mit Empfehlungen rausgibt und so, habt ihr da dann, sage ich mal, deutschlandweit Stationen, wo ihr dann Gelbschalen stehen habt und das eben auch abrufen könnt, weil bei uns zum Beispiel steht auch im Raps tatsächlich dieses Jahr auch vom DLR bei uns hier, Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, die haben bei uns auch eine Rapsschale aufgestellt, die geben ja dann auch regional hier, sage ich mal, Warnungen raus, dass man aufpassen muss, weil jetzt das und das zufliegt. Ist das bei euch auch so?
Genau, das versuchen wir zu vernetzen, diese Meldung. Ganz einfach über einen Monitoring-Gedanken. Da kann man bei uns auf der Homepage zum Beispiel mitmachen als Anbauer oder als öffentlicher Dienst, sag ich mal. Die Kammern oder die Dienste den Ländern können sich da mit eintragen. Und wir haben eine Partnerfirma, die das sozusagen professionell macht, in Anführungsstrichen, also die sich um nichts anderes kümmern als Witterungskonstellation und den Zuflugsbedingungen denn für den Schädling, der dann gerade Saison hat. Aber wie gesagt, ja, auch durch unseren Außendienst, der deutschlandweit unterwegs ist, versuchen wir immer so mit am Ball zu sein, dass sobald sich da irgendwie was aufbaut, eine Konstellation sozusagen in diesem Frühwarn-Monitoring-System das mit rauszugeben als Pflanzenbauhinweis. Und da sind wir eigentlich auch schon ja in den Herausforderungen im Moment, ganz klare Sache, ja. Durch weniger Frost- und Wintertage und so weiter. Also der Anbau hat sich ja doch doch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Ne?
Wie kommst du denn zu so einem Job, sag ich mal, Malte? Das klingt ja unglaublich vielseitig. Sowohl Pflanzenbau ist da drin, ein bisschen Technik, also Züchtung, Landtechnik, Vertrieb, Marketing. Wie kommst du denn zu der Position, wo du jetzt quasi gerade sitzt? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was du für einen Werdegang hast, also Uni etc.
Genau.
oder wie auch immer.
Genau, die Frage ist auch berechtigt. ich habe in Kiel mein Agrarstudium gemacht, im Bachelor und Master, bin auch geborener Kieler, also ja, doch ein typisches Nordlicht, würde ich mal sagen. Und wie es dann so läuft. Die Firma hat wahrscheinlich zuallererst nicht mich gesucht und ich sie auch nicht, aber das Netzwerk unserer Branche ist natürlich ein Stück weit gestrickt, so durch Studium und recht engmaschig gestrickt. Und so ist es dann natürlich so gekommen, Mensch, hast du mal gehört und ich habe da was gehört und wäre das nicht vielleicht was? Naja, und dann habe ich hier mal angeklopft und wir hatten ein freundliches Gespräch und so kommt man denn zueinander. Also ich sag mal so ein bisschen, ja, der klassische Weg, wie es in unserer Branche so laufen kann. Ne?
Mhm. Ja. Und wie kamst du denn dazu, überhaupt Agrar zu studieren? Also hast du einen landwirtschaftlichen Hintergrund auch von der Familienseite her oder wie kommt man dazu?
Wie kommt man dazu? Also wir haben keinen Betrieb zu Hause. Ich habe mal ein bisschen geforscht. Also in der Ahnengalerie gab es doch immer mal wieder Verwalter früher auf Gütern da Richtung Pommern raus. Sowas gab es von der Genetik her in der jüngeren Vergangenheit aber nicht. Aber naja, ich bin auf dem Land groß geworden. Mein Bruder und ich hatten eigentlich, seitdem wir uns irgendwie fortbewegen konnten, da irgendwie die Siku-Trecker in Gang und die Sandkiste und wir hatten dann den Landwirt im Dorf und da haben wir unsere Kindheit verbracht. Also das pochte schon immer in meinem Herzen sozusagen mit die Landwirtschaft, ohne auch den eigenen Betrieb zu haben. Aber ich konnte dann nach dem Abitur habe ich erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, weil mir das noch nicht so ganz klar war nach dem Abi direkt, in welche Richtung das gehen soll. Aber nach der Ausbildung war es eigentlich klar, dass das an die Uni geht und an die Agrarwissenschaften rangeht. Klare Nummer.
Das ist dann nochmal ein schönes Beispiel, Malte, für jemanden, der auch die Ausbildung in die Richtung macht, der keinen Betrieb zu Hause hat. Das Thema hatten wir nämlich auch schon öfter.
Ja, ist fast ja eine Floskel irgendwie so, aber das kann auch nicht schaden, irgendwie eine Ausbildung nochmal anzugehen. Und ich finde auch, auch wenn es jetzt nicht die landwirtschaftliche Lehre ist, aber auch eine kaufmännische Ausbildung, das gibt einem auch irgendwie so ein bisschen Rüstzeug mit, was man sehr gut gebrauchen kann, finde ich.
Absolut.
Da kann ich dich auch nur bestätigen. Also wie gesagt, ich empfehle es ja immer wieder. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu machen, dann soll man das ruhig vorher machen. Also, wie du gesagt hast, es gibt einem eine Menge Rüstzeug für die Zukunft. An der Stelle, Carina, du suchst bestimmt auch noch einen Auszubildenden, oder?
Tatsächlich ist unsere Stelle für dieses Jahr, also ab August 23, schon belegt. Aber vielleicht danach die Jahre wieder, ja.
Bis nächstes Jahr.
Ja. Aber ja, du hast es ja gesagt, Johannes, der Job bringt unheimlich viel mit. Auch das ist keine Floskel. Man lernt jeden Tag, wenn nicht jeden zweiten Tag, wirklich was dazu. Auch in dieser Spezial-Rapswelt, in der wir hier oder in die ich dann eingetaucht bin. Das ist tatsächlich so. Hier am Standort haben wir die Züchtung vor Ort. Die Saatgutproduktion machen wir hier selbst. Also ich habe die Kollegen hier im Flur, die sich um die Feldproduktion kümmern. Hier sind die Lagerhallen, hier sind die Parzellen draußen im Feld, hier ist ein landwirtschaftlicher Betrieb mit dran. Also es ist alles verzahnt. Und man lernt so schnell nicht aus. Das ist eine bunte Mixtur, die wir hier bearbeiten dürfen, ja.
Ja, und das ist ja auch immer mit Veränderungen verbunden. Du hast es ja eben schon kurz angeschnitten, dass ja auch gerade im Rapsanbau ja einfach neue Herausforderungen dazugekommen sind. Vielleicht kannst du mal kurz auch erzählen, wie ihr auf sowas eingeht. Also egal, ob es jetzt um den Anbau geht oder um Sorten oder Schädlinge.
Genau, also ich bin jetzt im 6. Jahr dabei und wirklich, das ist ja für einen Ackerbaubetrieb oder in der Landwirtschaft eine relativ überschaubare Zeit. Aber selbst in dieser kurzen Zeit, finde ich, hat sich doch einiges getan. Also wenn ich an die ausgezehrten oder angezählten Wasservorräte denke, gerade so Mitteldeutschland, Ostdeutschland, das gab es, glaube ich, vorher so angespannt und so lang anhalten nicht. Die Aussaaten sind ja auch teilweise unter ziemlich extrem trockenen Bedingungen inzwischen. Dadurch reden wir ja schon über breite Aussaatfenster, die ja wirklich von Anfang August, weiß ich nicht, in Mecklenburg wird ja am 5. August teilweise angefangen zu drillen, bis letztes Jahr was hinten raus in den 20er September-Tagen. Ne? Also dafür brauchen wir eben auch diese technische Begleitung unserer Züchtung, aber auch unserer Sorten, sodass wir so etwas mit empfehlen können und sagen können, ja, das klappt, so der Spruch Saatbett vor Saatzeit, dass man den dann auch noch umsetzen kann, wenn ich vielleicht noch Chance habe auf einen September-Schauer, dass es dann vielleicht besser noch klappen kann, als jetzt klassisch nach Termin im Kalender den Termin zu wählen. Ja, sowas muss natürlich fundiert oder begleitet sein, dass man sowas mal mit abgetestet hat hier und sich halt wagen kann, so eine Beratung vorzunehmen. Und so hart die Konstellationen dann sind da draußen, wenn ich Raps aussehen möchte und muss. Ne? Und das gehört einfach dazu. Und das kann ich nur sagen, dass meine Kollegen schon vor längerer Zeit den Weitblick hatten, eben solche Versuche zu den Saatzeiten jetzt beispielsweise mit anzulegen und dass wir da eine Zeitreihe an Ertragsdaten haben, die Ableitung denn zulassen. Wenn die Bedingungen passen, ja, dann können wir auch Mitte September noch einen guten Raps hinstellen. Ne? Und
das finde ich total beruhigend, dass du das gerade sagst, so als kleiner Einschnitt, weil ich wurde nämlich auch schon wieder sehr kritisiert. Wir haben ja tatsächlich auch erst dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr, muss man ja sagen, für diese Saison am 7.9. beziehungsweise 8.9. erst unseren Raps gesät, war Montag, Dienstag und wir hatten nämlich auch das Problem, dass vorher wieder gar kein Regen da war, 0,0 und an dem Samstag vorher hatten wir aber dann tatsächlich 18 Liter Regen, so dass es mal wenigstens bei der Bodenbearbeitung, also wir haben gekrubbert vorweg, mal nicht mehr gestaubt hat und man einigermaßen vorankam. Und ja, ich habe das natürlich bei Instagram dann auch wie immer berichtet und dann habe ich auch schon wieder harte Kritik geerntet, so nach dem Motto 7.9., das wäre ja viel zu spät, wie man denn da noch Raps säen könnte und so. Da bin ich froh, dass der Profi das auch sagt.
Ja, genau, aber da sind wir ja völlig im Thema, wie sich das klimatisch irgendwie gewandelt hat in der kurzen Zeit. Ne? Und da natürlich, oder auch für die Frühsaat, die ich eben zitiert habe, dass man da dann sagt, okay, dann lass uns da doch vielleicht auf die gesunde Sorte setzen, irgendwie bei wärmeren Bodentemperaturen und den wärmeren Tagen fangen die Temperatursummen für die Krankheiten ja auch eher an zu ticken sozusagen. Dann lass uns da doch vielleicht die gesunde Sorte ausdrillen und hinten raus, Carina, bei dir 7., 8., 9. September, dann den wüchsigen Kandidaten, der uns schon mal in der Spätzeitprüfung aufgefallen ist, dass wir das so mitnehmen können und quasi schon im Sortenkatalog für das neue Jahr bei aller Vorsicht, wie das alles noch zusammenhängen kann, schon mal mit ausgeben, dass wir für die Spätsaaten Spezialisten haben, aber auch für die Frühsaat vielleicht den gesunden Spezialisten, der nicht sofort loswächst, sondern so ein bisschen verhaltener vielleicht sich entwickelt und die Frühsaat unheimlich gut kann. Also darum geht es, das so abzuklopfen, genau.
Ja, vielleicht als kleiner Hintergrund für die Zuhörer und auch meine Follower, die es interessiert, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Wir haben ja dieses Jahr dann auch bei unserem Raps so einen kleinen Versuch gemacht. Vielleicht kannst du, Johannes, auf die technische Seite gleich einmal kurz eingehen und du, Malte, auf die Sorte. Ja, wir haben uns ja dann alle quasi um den 7.9. rum bei mir zu Hause im Betrieb versammelt und haben einmal die Sorte Daktari von Rapol gesät und dann eben in verschiedenen Verfahren, weil mein Papa und ich einfach auch, gerade auch so Stichwort Einzelkornsaat, was ja in den letzten Jahren auch so beim Raps quasi hochgekommen ist, weil wir das einfach mal ausprobieren wollten und einfach mal sehen wollten, was da ackerbaulich möglich ist, ob es Sinn macht und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, vielleicht wollt ihr beide einmal kurz was zum Technischen und zu der Sorte sagen.
Ich fange einfach an mit der Technik. Ja, und zwar ist es so, da hatten wir ja bei dir angelegt mit der Solitär 25, die du ja von uns hast, die pneumatische Sämaschine mit der vorlaufenden Kreiseläge, mit der Zirkon 12. Damit habt ihr ja normalerweise auch betriebsüblich eure Aussaat gemacht, also auch die Rapsaussaat. Und wir hatten jetzt in dem Sinne oder hatten dann so einen Großflächenversuch mal praxisüblich angelegt. Also jetzt, wie gesagt, ohne Randomisation, ein bisschen drauf geguckt, dass die Fläche möglichst einheitlich ist. Ich glaube, das war sie auch in dem Fall, soweit ich das beurteilen konnte. Und da haben wir drei Varianten angelegt. Einmal eine ganz normale Drillsaat mit der betriebsüblichen Aussaatstärke. Dann weite Reihe, das ist der Vorteil, also weite Reihe heißt, wir hatten einen doppelten Reihenabstand genommen. Das bedeutet, ich weiß gar nicht, habt ihr eine 12,5 Zentimeter Maschine oder 15 Zentimeter?
Genau, wir haben 12,5 Zentimeter, haben wir.
Ja genau, wir hatten dann also 25 Zentimeter Reihenabstand gemacht. Das geht das geht relativ simpel auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Auf einmal haben wir in unseren Verteilerköpfen unterschiedliche Ringe drin und dann könnte man einen Ring reinmachen, der nur halb so viele Abgänge hat, sodass quasi nur jede zweite Reihe mit Saatgut versorgt wird. Oder aber man kann sich so kleine Stopfen bestellen, die man dann noch reinsteckt in die Ringe. Man muss dann natürlich darauf achten, dass die Schläuche auch noch möglichst gleichmäßig angeordnet sind, sodass man da auch eine sehr gute Querverteilung da nach wie vor hat. Das sollte man beachten. Also demzufolge hatten wir normale Drillsaat, weite Reihe, 25 cm. Und dann hatten wir auch noch ganz testweise mit unserer Azurit-Einzelkorn-Sämaschine auch dann Raps im sogenannten Delta-Row-Verfahren, also ein Dreiecksverband angelegt, um da zu gucken, inwieweit wirkt sich das aufs Wachstum der Pflanze aus oder auf den Habitus der Pflanze. Und da sind wir gespannt, wie sich das so im Laufe des Jahres entwickelt. Und jetzt, Malte, würde ich sagen, du kannst ja nochmal da reingrätschen, was das jetzt genau auf sich hat, auch mit den unterschiedlichen Reihenweiten, wie sich das vielleicht auf das Wachstum des Rapses auswirkt.
Ja, erstmal vorzügliche Sortenwahl. nein, aber ja, Dakteri ist wirklich ja ein Paradebeispiel für eine breite Anpassung an sich. Also ist seit 2 Jahren unser Leistungszugpferd, ganz klare Sache, aber eben auch für solche härteren Bedingungen gedacht so und empfohlen. Und Rina, du hattest ja mal ein Video jetzt vom Andüngen geschickt und das sieht ja wirklich toll aus, was so vom Trecker aus denn zu sehen war. Dakteri transportiert das denn quasi mit, was wir alles reinlegen. Also so eine Sorte wie Dakteri, das kann denn schon mal sein, dass wir den in 12 Prüfungen gleichzeitig hier laufen lassen. Und da geht es eben um die härteren Bedingungen, ganz klare Sache. Wie gesagt, die Spätsaatprüfung hatte ich ja gesagt, aber auch sowas wie Regeneration nach Winter und so etwas mit Blattverlusten und was da alles kommen kann. Also so ein Kompensationstyp ist eben Dakteri, der sich da auch gut wehren kann und ja, wirklich in den letzten 2 Jahren mit Bravour zum Ertrag gekommen ist, ja.
Und soll ich jetzt mal einmal unterbrechen? Was heißt, du hast in den 12 Prüfungen drin, das heißt, einmal natürlich vielleicht eine Prüfung, das habe ich jetzt soweit verstanden, ist Frühsaat, Spätsaat, dass ihr den zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten aussät. Dann hast du gerade Regeneration gesagt. Wie wird das jetzt zum Beispiel gemacht? Oder wie sind das quasi Versuche, die ihr anlegt?
Das sind Versuche, die wir anlegen. Ja, da haben wir den oder die Kollegen haben das gemacht, abgemulcht. Das sah brutal aus. Das hörte sich brutal an. Ja, so, aber der beißt sich dann auch durch, regeneriert. Das haben wir zum Vegetationsstart gemacht und kommt dann auch zum Ertrag. So und was machen wir noch? Die Mähdruschprüfung, die ist auch spannend. Also da dreschen wir unser Material zu 2 Druschzeitpunkten. Einmal ortsüblich und dann lassen wir so einen gespiegelten Block nochmal stehen. 10, 12, wenn es geht, 14 Tage, auch so ein Härtetest. Da zeigt sich auch, dass die Sorten größtenteils, wenn die Gesundheit mitbringen, auch noch weiter umlagern und sogar einen Mehrertrag machen. Und Der Nebeneffekt ist, dass die Druschkraft sinkt. Also auch sowas steckt in den Sorten, wie auch Dakteri. Das ist auch so ein Kandidat, der dann noch so ein bisschen profitieren kann. Trockenstress, haben wir ja auch schon anklingen lassen. Auch da haben wir einen Kooperationspartner. In Hessen steht das Ganze auf einem Standort, der leicht trocken und heiß ist und wo man dann nochmal beregnen kann. Also das sind alles so, Praxisprüfungen oder das ist unser Praxisprüfnetzwerk, was wir so mit abklopfen. Enddüngung, da legen wir für verschiedene Endstufen rein an verschiedenen Orten. Die Aussaatzeitpunkte, die hast du genannt. Also so kommt das denn zusammen, dass das durchaus mal 12 Prüfungen gleichzeitig sein können. Und dass wir Carina dann empfehlen können, dass auf ankommt hinten raus. Ja, aber da braucht man ja irgendwie eine handfeste Empfehlung mal. Denn nimm den Dakteri, dem trauen wir das zu, keine Frage.
Ich finde das super spannend, weil man, das ist ja auch eben sowas, wofür ich auch total dankbar bin, auch gerade im Versuch jetzt mit euch. Man macht sich ja gar keine Gedanken darüber, ne, wie viel Arbeit auch oder beziehungsweise wie viel, genauso wie ich das schon mal über die Landtechnik gesagt habe, ne, wie viele Versuche da gemacht werden, wie viel da vielleicht zusammengeschweißt wird und am Ende des Tages gesagt wird, nee, das passt doch nicht in der Entwicklung, genauso bei den Sorten ja eben auch, was da einfach dahinter steckt und wie viel Forschung und am Ende des Tages ja auch jahrelange Forschung dahinter steckt, ist schon echt Wahnsinn. Und wie du gerade sagst, dass der dann sogar abgemulcht wird und so Dinge, ist schon faszinierend.
Ja, genau. Und man muss vielleicht einer Sorte auch eingestehen, dass die nicht alles immer kann, sondern dass wir auch wirklich Empfehlungen haben. Oder die Frühsaat haben wir jetzt gesagt, ja, denn der Smaragd ist so ein Typ zum Beispiel, der nicht nur ein grober bei euch, Johannes.
Ja, ich wollte gerade sagen, da geht mir schon das Herz auf. Bei den das muss eigentlich schon eine gute Sorte sein.
Ja, da geht das Herz auf, ne, genau. Der das mit diesem Gesundheits- und in diesem etwas verhaltenerem Wachstum dann besonders gut kann. Das ist aber dann auch nicht die Sorte Carina für hinten raus. Und so muss man dann auch mal zugestehen, dass eine Sorte irgendwo in so ein Spezialgebiet reinpasst, ne. Mhm. Aber ich denke mal, Johannes, bei der Landtechnik bis ein Grupperschar oder ein neuer Rahmen oder weiß ich nicht, ein ganz neuer Grupper entsteht, da werdet ihr euch ja auch irgendwie solche Tests überlegen und auch in die Härtetests gehen.
Ja, genau. Das ist eigentlich, was Carina schon sagte, das ist ja ein Riesenthema bei uns, dadurch, dass wir jetzt auch so viel irgendwie noch im Export unterwegs sind. Also da hatte ich letztens so eine Diskussion, was ja auch mal so ein bisschen so ist, die Leute haben ja immer so, neigen ja so zum Kirchturm denken, wie jetzt bei Carinas Rückmeldung auch zur Rapsaussaat, ne, die meinen, oder man meint ja, wenn man zu Hause schon fertig ist mit der Rapsaussaat, müssten alle in Deutschland soweit fertig sein. Aber wenn man das Ganze jetzt nochmal global betrachtet, ist es ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kurzscheibenegge auf den Markt bringen, dann funktioniert die vielleicht erstmal in Deutschland ganz gut oder so und dann, oder sollte aber, ist ja das Ziel, dass sie auch in allen anderen Märkten, die wir so betreuen, was ja auch dann unter anderem vielleicht auch härtere Bedingungen wie in Südafrika sein können oder in irgendwelchen ganz steigen Bedingungen, man muss halt überall gucken, dass man das irgendwie alles zum Klappen bringt und da die Maschine so flexibel gestaltet oder mit so vielen Optionen, dass es dann auch nachher so klappt. Na, da gebe ich dir recht. Und das Gleiche macht ihr ja, sag ich mal jetzt, ich weiß nicht, wo genau euer Vertriebsgebiet liegt, aber also auch da muss man ja gucken, für die Region mit dem Klima passt die Sorte vielleicht besser als eine andere und genau das Gleiche haben wir halt auch mit Optionen, sag ich mal, die wir in unserer Maschine haben, beziehungsweise mit Sachen, die wir halt noch verbessern können, damit es überall global gesehen funktioniert, ne?
Ja, genau. Und auch mit verschiedensten Aussaattechniken, da kamen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen her. Genau, das muss erstmal klappen, ja, genau. Und das finde ich bei Raps auch spannend, was da gerade passiert oder mitentwickelt wird und wo wir mit Raps per se erstmal überall reinkommen und wie breit wir das denken können. Ne? Also, dass wir über Drillsaaten oder eigentlich geht es ja davor schon los, Mulch und Flugsaat oder Direktsaat und dann kommen wir über Drillsaaten und eben auch, in weiterer Reihe und dann auch vereinzelt. Raps macht ja per se erstmal vieles mit und das müssen wir natürlich auch mit begleiten und uns mit anschauen, ne? Ob es da vielleicht Sortentypen gibt, die das besonders gut können, wenn die Reihe mal weiter wird, ne? Die dann vielleicht ja so ein bisschen großrahmiger sind oder das mit noch mehr Verzweigungen oder so etwas danken. Das Gehört aber auch so ein bisschen zur Ehrlichkeit, das begleiten wir jetzt mit. Da brauchen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu, um uns zu sortieren. Aber erstmal finde ich das auch unheimlich spannend und gut, dass es die ganzen Optionen gibt. Und dass man vielleicht dann auch bei diesen Trockenheitsgebaren oder wenn da ja viel Stroh aus der Vorfrucht oder so noch ist, wenn bei Trockenheit die Strohrotte vielleicht auch nicht ganz optimal verläuft, dass wir da erstmal uns auch technisch behelfen können, ne, und den Raps drillen können.
Ist das denn, das ist ja wahrscheinlich auch so eine Sache, die du jetzt in deiner 6-jährigen Karriere da hast, dass tatsächlich vor 6 Jahren die Tendenz zur Raps-Einzelkorn-Saat noch gar nicht so hoch war, oder? Also das hat sich ja wirklich eher die letzten Jahre erst sehr, sehr stark, glaube ich, entwickelt, je nach Region unterschiedlich, glaube ich. Aber das ist ja durchaus ein Riesenthema, dem sich alle stellen müssen und können. Und wie macht ihr denn da auch separate Versuche, sag ich mal, bei euch jetzt, um da irgendwie Erfahrung zu sammeln, dass ihr sagt, ihr reduziert jetzt die Aussaatstärke um, weiß ich nicht, wie viel Prozent und wie viel kompensiert der Raps dann im Endeffekt und bildet noch den gleichen Ertrag verglichen mit der Drillsaat oder wie auch immer, oder wie läuft das dann ab?
Ja, genau richtig gesagt. Also die Entwicklung ist rasant, würde ich sagen. Gerade hier oben in Schleswig-Holstein und die Küste entlang Mecklenburgs, ganz klar der Trend ja zu irgendwie weiter Reihe oder Einzelkornsaat. Wir machen auch Versuche dahingehend, genau, dass wir verschiedene Reihenweiten mit verschiedenen Saatstärken bestücken. Genauso ist es. Das haben wir jetzt einjährig gemacht. Deswegen.
Ein Jahr ist ja kein Jahr.
Das wollte ich gerade zitieren. Ein Jahr ist kein Jahr. Und die Ernte 22 war ja auch ein bisschen skurril. Ja, vielleicht. Wir hatten ja unheimlich gute Erträge, die sich nicht unbedingt angekündigt haben, fand ich. Carina war dann mit die Erste, die dann mal wirklich erfreulichen Ertrag durchgefunkt hatte. Das erinnere ich noch. Mhm. Und das setzte sich ja sofort. Also wir hatten keine große Differenzierung zur Ernte 22. Deswegen gilt das vielleicht noch so ein bisschen. Ein Jahr ist kein Jahr. Aber genau diese Versuche stellen wir an. Da hatten wir 6 Orte zur Ernte 22 angelegt und wir haben die jetzt auch wieder im Feld, ja. Mit 3 verschiedenen Sortentypen, dann eben von etwas verhaltenerer Wuchstyp bis hin zu unserer, ich sage einfach mal in Anführungsstrichen, zu unserer Wuchtbrumme, ne? Ob's da eine besondere Anpassung gibt.
Und dann geht ihr auch wirklich ins Extreme, was die Aussaatstärken angeht, also von der Aussaatstärke runter oder wie, Han? Oder sagt ihr, wir bleiben da irgendwie auf dem normalen Level?
Der Versuch muss immer möglichst überleben. Also unser Minimum sind da 20 Körner, was wir jetzt angelegt haben, ja.
Da würde ich jetzt mal gerne aus Interesse fragen, jetzt, wenn man jetzt 20 Körner sät auf dem Quadratmeter, das wären ja doch ganz schöne Palmen oder richtig dicke Stängel sozusagen, die man nachher hat. Habt ihr da Erfahrung, beziehungsweise hast du ja gesagt, ihr habt das jetzt ein Jahr gemacht, wie sich das nachher in der Druschfähigkeit auswirkt? Weil der Stängel halt noch so grün ist, oder ist dann die Empfehlung, möglichst hoch irgendwie zu dreschen, sodass man möglichst wenig grünen Stängel reinkriegt, oder wie ist da, oder beschäftigt ihr euch mit solchen Themen auch noch? Weil das ist ja auch eine Sache, die ein Rapsanbauer, der will natürlich vielleicht eine geringe Aussaatstärke haben, um möglichst wenig Pflanzen durchbringen zu müssen, was Wasser etc. angeht vielleicht, und aber man hat natürlich vielleicht auch dadurch Nachteile, die dann wieder entstehen können, oder?
100 Punkte, genauso ist es. Also die Rapsorten erscheinen dann auch ein bisschen anders, als man die, sag ich mal, sonst so kennt. Wir haben dann mehr Verzweigung. Die Blüte geht schon ein bisschen länger, weil die unteren Verzweigungen quasi auch ein bisschen länger brauchen, um zur Blüte zu kommen und dann durchzublühen. Also so Richtung Blütenfungizid muss man das schon mal mitnehmen, gedanklich. Und der Drusch, genauso ist es. Also der Gutfluss da am Schneidwerk ist dann schon ein anderer, ne? Als wenn ich 50 Körner Drillsaat dort irgendwie dresche. Genau das waren die Eindrücke, die unsere Versuchstechniker uns erstmal mitgegeben haben. Und wenn man dann mit draußen ist in den Parzellen, das hört man, das spürt man, dass da schon ein anderer Bestand ist, ne? Ganz klare Sache.
Was würdest du denn jetzt als größten Vorteil der Raps-Einzelkornsaat sehen? Also natürlich spart man Saatgut, das ist ein Punkt. Aber was siehst du denn noch da als
Vorteil? Das ist für den Saatguthersteller ja nicht unbedingt ein Vorteil.
Deswegen wollte ich da,
ja.
Nein, aber das ist natürlich so, dass man dann weniger Saatgut nötig hat. Aber wenn man jetzt rein mal verfahrenstechnisch, betriebswirtschaftlich sieht, wo würdest du dann da die Pluspunkte sehen? Oder sagst du jetzt um Gottes Willen, ich schlage hier die Hände direkt über den Kopf zusammen, weiß ich nicht, also glaube ich
nein,
nicht.
Nein, das wäre ja nicht ehrlich, nein. Also natürlich, Carina, die Landwirte müssen auf die Kosten gucken, ist doch keine Frage. Und dass da auch Saatgutkosten gerechnet werden, ist ja auch legitim und auch keine Frage, da verwehren wir uns ja überhaupt nicht. Nur wir haben das in eigenen Versuchen ausgezählt und kategorisiert, also den Feldaufgang. Und wir sehen schon, dass die Trockenheit Feldaufgang kostet. Das ist ganz klar so. Also optimale Bedingungen, weiß ich nicht, reden wir von 90% Feldaufgang. Also wirklich nach 4-6 Wochen, was an Pflanzen im Feld stehen. Mhm. Habe ich viel Niederschlag, zehrt das schon am Feldaufgang. Da sind wir aber immer noch in dem Bereich, ja, würde ich mal sagen, von 80%. Die Trockenheit ist aber wirklich zehrend am Feldaufgang. So, und da würde ich schon ein Stück weit an die Saatstärke appellieren, dass wir irgendwo 30 bis 35 Pflanzen Feldaufgang anpeilen. So, und da kann uns die Technik natürlich helfen. Im Austausch auch mit den Praktikern, die unter so trockenen Bedingungen wirtschaften oder ein Stück weit gelernt haben, den Raps zu bestellen in den letzten Jahren, die sagen schon, dass sie das beobachten können, dass bestimmte Maschinen dann in weiter Reihe doch ein bisschen bessere Rückverfestigung haben, wenn es trocken ist. Also das sind so die Beobachtungen. Und da sind wir eben wieder die Brücke zum Feldaufgang mit der etwas besseren Rückverfestigung, die Feldaufgänge hinbekommen. Dann kommt sowas wie rote Gebietskulissen und was wir jetzt alles draußen haben, hinzu. Das heißt, wenn ich da noch irgendwie ja eine kleine Düngegabe oder Nährstoffe mit einbringen möchte, dann sind das natürlich technisch auch Ansätze, die das Ganze dann konzentrieren können. Also,
ja. Also meinst du jetzt Raps mit Unterfußdünger oder mit leichter Unterfußdüngung als Startgabe?
Genau, das ist eine Möglichkeit. Ja, genau, wenn ich da eh schon limitiert bin und durch eine Gebietskulisse noch weiter reglementiert werde, auch gerade im Herbst, dass ich da eine Möglichkeit habe, schon mit kleinen Mengen konzentriert arbeiten zu können und eben eine gute Rückverfestigung bei Trockenheit. Das sind eigentlich so die Beobachtungen, die wir da mit, sag ich jetzt mal, pauschal Einzelkornsaat gesehen haben draußen. Ja.
Was mich noch interessieren würde, spielt bei euch auch Thema Beisaaten, Untersaaten im Raps eine Rolle? Also macht ihr da auch Versuche zu, wo wir nämlich gerade auch beim Thema Trockenheit und so weiter sind, weil das ist ja auch sowas, wo wir uns zum Beispiel Gedanken gemacht haben damals, oder wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, das auch auszuprobieren mit der Einzelkornsäetechnik. Wir haben halt das Kirchturmdenken eben auch beim Nachbarn beziehungsweise ne, bei Kollegen geguckt, die das schon machen und der stand halt Bombe da, wobei ich das ja auch immer sage, gerade der Raps, du hast es ja eben auch schon angesprochen, bei uns sah letztes Jahr oder die letzten beiden Jahre tatsächlich beides mal nicht so super aus. Der Ertrag war aber nachher doch Bombe. Also ich finde, Raps kann auch echt täuschen kann gut aussehen und dann aber doch nichts bringen. Aber das war eben auch was, wo wir gesagt haben, naja, ne, wenn man natürlich auf eine weitere Reihe geht, dann hat man aber dafür natürlich auch eben dann später einen Reihenschluss, beziehungsweise ja, kann es natürlich dann auch da wieder Probleme geben. Also forscht ihr dazu auch?
Natürlich, ja. Das ist aber, würde ich sagen, nochmal ein Kapitel für sich. Und da müssen wir auch noch, das hört sich immer dann nicht so spannend an, eine Menge lernen, ist aber so. Gerade bei Trockenheit, ja, dann habe ich ja schon hier und da Not, dass der Raps das Keimwasser noch irgendwie kriegt und nutzt. Die Beisaat, also wenn ich das parallel mit ausdrille, das muss ja auch irgendwie sich etablieren können und eine Chance haben. Also da ist Trockenheit, denke ich mal, auch immer noch ein Faktor, der mit eingepreist werden muss. Aber natürlich, wir hatten die Schädlinge ja schon genannt. Wenn ich da vielleicht mehrere Kulturen im Feld habe, dass der Raps nicht so auffällt oder so ein bisschen überdeckt werden kann, ja auch sensorisch oder wie die Tiere das denn wahrnehmen, ob nun optisch oder irgendwie ein Geruch oder so etwas, das wäre natürlich eine super Vorstellung und eine super Nummer. Und Bodenbedeckung, ja klar, auch ein Thema, ne? Und Durchwurzelung und dass sich die Bestände sozusagen gegenseitig was Gutes tun und vielleicht auch noch Stickstoff sammeln und akkumulieren. klar, das wäre schon gut, aber das müssen wir auch noch ein Stück weiter kennenlernen. Das ist einfach die Ehrlichkeit dazu. Machen wir aber Versuche zu.
Ja, da hattet ihr doch auch, Johannes, oder? Hast du das nicht erzählt mit der Solitär 9 plus du, oder?
Ja. Ja, da haben wir auch Versuche angelegt, auch mit der Saatenunion. Und da warte ich noch auf die Ergebnisse tatsächlich. Da haben wir auch sollte auch untersucht werden, wie sich das auswirkt mit unterschiedlichen Leguminosen dann als Untersaat bei Raps. Und auch in dem Zuge haben wir aber dieses Jahr oder letztes Jahr dann nicht machen können. Da gibt es ja einen Fachbegriff für diese Ablenkungspflanzen dann sozusagen, die verschiedene Schädlinge dann auch vom Raps weghalten sollen. Also das will ich auch noch ein Riesenthema, womit man sich, glaube ich, in Zukunft auch mehr beschäftigen muss, einfach als Landwirt, auch wenn das noch nicht so zumindest in Deutschland noch nicht so im Trend ist, aber in anderen europäischen Ländern. Wir hatten ja mit Yves, glaube ich, drüber gesprochen, also mit unserem französischen Kollegen, da ist halt schon das ist schon wirklich ein Riesenthema, dieses ganze Raps mit Untersaaten oder generell mehrere Fruchtarten gleichzeitig, um halt, wie du gesagt hast, Malte, da unterschiedliche Vorteile nachher rauszuziehen. Also das ist, glaube ich, noch ein Thema, was sowohl von technischer Seite als auch von pflanzenbaulicher Seite noch sehr, in Deutschland vielleicht noch sehr viel Potenzial hat. Oder wie siehst du das, Malte?
Ja, würde ich so unterstreichen, genau. Ich höre das auch von den französischen Kollegen. Ja, es ist etabliert, aber vielleicht wird es da auch noch ein bisschen anders. Ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen auch gefährliches Halbwissen, was
ja, ist okay, mal.
Ackerbau angeht, dass das vielleicht auch mal absätzlich quasi gemacht wird. Also, dass ich was vorweg drill und dann den Raps da rein drill, dass eine Frucht oder meine Beisaat vielleicht einen kleinen Wachstumsvorsprung hat. Aber die Drillmaschine muss ja dann auch irgendwie passend auf dem Hof sein, ne? Dass ich vielleicht zwei, drei Saatguttanks und Dosiereinrichtungen da irgendwie habe, dass das auch gut klappt und weiß ich nicht, die Komponenten sich nicht entmischen und sonst wie was es da alles geben kann.
Ich kenne da so einen Hersteller, der, ja. Der hat ja. Sowas, nicht wahr?
Ja. Nein, tatsächlich ist ja so, dass wir jetzt... Genau. Dass wir uns da jetzt
aber naja, das, da müssen wir uns technisch ranarbeiten, ja. Und ich glaube, da steckt auch Potenzial drin, also keine Frage. Und wir müssen weit denken, das ist auch überhaupt keine Frage. Und wenn ich ein bisschen Stickstoff mit einsammeln kann, wunderbar. Und wenn der Raps-Erdfloh vielleicht ein bisschen irritiert ist, weil der Kohlgeruch, der vom Raps ausgeht, vielleicht ein bisschen übertüncht ist, super.
Ja, absolut. Ja gut, ne, kommt ja auch ein bisschen drauf an, beziehungsweise wird wahrscheinlich auch ja politisch gesteuert ja auch nochmal mehr Thema, wenn man dann jetzt, man weiß ja auch noch nicht so ganz, wo die Reise hingeht, aber ich meine, es ist ja in aller Munde, dass auch Pflanzenschutzmittel vom Markt genommen werden und weniger Pflanzenschutz ja eben ausgebracht werden soll und dann muss man natürlich auch gucken, dass man irgendwie Alternativen hat, wenn das eben nicht mehr ist.
Genau und ich glaube, ein paar Frosttage wären dann aber auch ganz gut, dass vielleicht irgendwann auch die,
absolut.
Die Beisaaten sich verabschieden oder den Raps dann irgendwann nicht beeinträchtigen. So. Und da, ja, handfeste Komponenten, auch wieder für verschiedene Regionen, ob trocken oder wie bei uns oben hier wirklich mit Niederschlägen noch gesegnet, ob es da Unterschiede gibt. Da gehen wir ran, aber das begleiten wir mit, genauso wie Verfahren mit geringeren Saatstärken, ganz klare Sache.
Und da mit diesen Beisaaten ist ja wirklich ein Riesenthema, was uns jetzt auch, wie gesagt, dann aus, weil Frankreich da ja ein wichtiger Markt ist, die das auch an uns herangetragen haben, diese Aussaat in unterschiedlichen Reihen. Das heißt, wir können eine Reihe Raps säen auf 1,5 Zentimeter Ablagetiefe und dann in der nächsten Reihe zum Beispiel eine Leguminose auf 5 bis 6 oder 7 Zentimeter. Und dann halt immer wieder abwechseln, um da halt optimale Voraussetzungen für jedes Saatgut zu schaffen, um da halt auch den Raps dann bestmöglich zu platzieren, dass er da gute Keimbedingungen hat und auch die Leguminose dann zu platzieren, dass die optimale Keimlinge, um da aus allen Saatkühnen dann nachher das Beste dann rauszuholen. Und das ist wirklich ein Thema, was, glaube ich, in Deutschland, wie gesagt, noch Potenzial nach oben hat, aber was in anderen Märkten schon deutlich etablierter ist. Ja, oder wie siehst du das, Malte?
Ja, das ist natürlich schon mal, ja, die Grundlage quasi, ne, dass sich da, weiß ich nicht, die Komponenten auch nicht entmischen, wenn das mal schüttelt und rüttelt bei den Überfahrten und so weiter. Das muss natürlich auch alles irgendwo, ja, hinhauen und gesichert sein, ne. Und Carina, bei dir die Maschine, kannst du das nochmal einordnen? die Reihenweiten kamen ja gar nicht so groß vor, oder? Die Reihen sind schon ja zügig geschlossen jetzt.
In der normalen, also wie gesagt, wir haben ja verschiedene Verfahren dann auch gemacht. Bei den ganz normalen, wie wir sonst auch gedrillt hätten, mit 12,5 Zentimeter, waren die Reihen natürlich sehr schnell geschlossen. Was man auf jeden Fall noch sieht, sind die Reihen, beziehungsweise die wir dann mit der Solitär gesät haben im Delta-Row-Verfahren.
Mit der Azurit.
Ja, genau, aber war ja die Solitär vorne ja, dran. Und ja, die Azurit wollte ich ja gerade sagen.
Ja, okay.
genau, aber dafür bist du ja auch da, für die Technik. da sieht man es auf jeden Fall noch nicht. Also beziehungsweise da ist noch kein Reihenschluss, da sieht man die Reihen noch schön, das wollte ich sagen. Das erfreut aber auch meinen Monk. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schöner aussehen, wenn wir jetzt vom Optischen gehen, es sieht schon schön aus, wenn er so in Reihe und Glied steht, genau. Aber bei uns ist auch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert tatsächlich. Das ist ja auch, es ist noch kalt und wir haben jetzt dann eben auch erst die Rapsdüngung quasi hinter uns gebracht und dann schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Das,
genau, wie weit stehen die Reihen denn auseinander?
Jetzt bei der, wenn ich jetzt mal bei der Solitär haben wir ja gesagt 25 Zentimeter und bei der Azurit war es eine 50 Zentimeter Maschine mit, wo wir dann diesen Dreiecksverband dann tatsächlich haben, wo quasi die Mitte des Dreiecksverbands sind 50 Zentimeter zu 50 Zentimeter. Dementsprechend hätten wir dann von den beiden inneren Reihen, die zueinander stehen, wären 37,5 Zentimeter. Also der Reihenabstand ist eigentlich schon relativ nah, aber man hat dadurch, dass man diesen Dreiecksverband hat, halt trotzdem noch eine bessere Standraumverteilung, als wenn man es jetzt irgendwie anders machen würde, sozusagen mit einer normalen Einzelreihe. Das ist tatsächlich nochmal ein kleiner Vorteil, weil wir halt nicht diese 5 cm Reihenabstand haben, wo dann in der Reihe die Körner vielleicht näher zusammenstehen, sondern bei uns haben die generell ein bisschen mehr Platz, um auch erstmal ein Breitenwachstum zu machen, bevor die dann in die Länge oder bevor die dann in die Höhe gehen.
Ist halt tatsächlich auch was, wo man sich als Landwirt ganz ehrlich erstmal so dran gewöhnen muss. Ja. Ne? Weil wenn man das immer konventionell gemacht hat und wir haben schon immer 12,5 Zentimeter Reihenabstand bei den Sämaschinen gehabt, sieht das natürlich ganz anders aus und haben uns natürlich dann auch Gedanken darüber gemacht von der Technik her, beziehungsweise ja Kollegen, die das hier auch praktizieren, das natürlich mit Sätechnik machen, wo auch zum Beispiel Rüben mitgelegt werden, ne? Dann sind das ja auch schnell mal 45 bis 50 Zentimeter Reihenabstand. Ja. Und dann sieht so ein Feld natürlich schon ganz schnell irgendwie ein bisschen nackt aus, sage ich mal, und muss man sich dran gewöhnen. Aber wie gesagt, deswegen haben wir es ja auch gemacht, um dann einfach am Ende des Tages auch mal zu sehen, was es bringt, ob es was bringt. Und ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht auch in Zukunft dann mit Thema Hacken und so weiter. Das hatten wir eben auch schon kurz, ne, was dann mit Pflanzenschutz und so alles in Verbindung steht. Man weiß es nicht.
Nee, genau. Aber ja, wir sagen immer so ein bisschen, Raps ist kein Mathematiker. Also mit dem kann man schon eine Menge machen und den da auf seinen Standort hindrillen. Und durch das Wurzelsystem ist er ja doch auch ein bisschen flexibel, zur Seite oder sonst wohin auszuweichen. Aber so eine geordnete Standraumverteilung, das klingt natürlich schon sehr spannend und sehr gut. Das würde ich mir gern mal nochmal mit anschauen. Das kriegen wir bestimmt mal hin.
Bitte, Malte, bist herzlich eingeladen. Dann fahren wir auch mit dem 615 ins Feld.
Oh, das wäre...
Dann fahren wir alle zusammen mit dem 6. Passen wir alle da drauf. Danke, Rita.
Das kriegen wir hin. Wird kuschelig, toll. Aber kriegen wir hin.
Die auch hinten auf die Ackerschiene und dann... Nee, super. So aus dem Bauchgefühl heraus würde ich aber auch sagen, oder... Zu weit ist auch irgendwann, ja, wir brauchen ja doch irgendwie eine Bodenbedeckung. Oder Wir waren ja eben schon beim Pflanzenschutz. Und wenn ich auch nicht immer hacken kann oder das möchte, weil ich die technische Voraussetzung gar nicht habe oder das ist so hängig und ein Hacktermin muss ja auch irgendwo richtig gewählt sein, dass die Absolut, Schare irgendwie schneiden können und nicht nur da durchschmieren oder so etwas. Und Spuren möchte ich mir auch nicht unbedingt reinfahren. Das muss dann auch schon passen. Also wenn ich das soweit, oder ja, wenn ich hacken will, dann muss ich auch hacken. So, das wäre eigentlich die Aussage dazu. Und ja, so ein bisschen enger zusammen als jetzt 45 Zentimeter, das würde ich auch begrüßen, so rein aus meinem Bauchgefühl her oder was ich bisher gesehen habe. Also dieses 25 bis 37 Zentimeter, das hört sich schon sehr, sehr gut an, ja. Finde ich von meiner Warte her.
Sind wir also gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also mit der Azurit, das waren ja wirklich, das sind einfach so Sachen, die wir dann einfach mal ausprobieren auf einem kurzen Dienstweg, um halt da mal ein bisschen Gefühl für zu kriegen, wie du auch gesagt hast, Malte, ne, man muss einfach mal probieren und ja, vielleicht hätte es auch nicht geklappt, man weiß nicht, sieht jetzt im Moment, sieht sehr gut aus und dann müssen wir uns vielleicht wirklich da mal treffen, Malte, du guckst mal aus pflanzenbaulicher Sicht drauf, ich guck nochmal aus technischer Sicht drauf und Carina aus landwirtschaftlicher Sicht und dann kommen wir schon zu einem guten Resümee, denke ich.
Ja, sehr gerne, weil daraus entstehen ja auch häufig die Sachen, ne? Da wird Carina uns bestimmt sagen, Mensch, denn die Variante Blüte, aber viel eher oder länger oder weiß ich nicht, wollen wir nicht hoffen, aber vielleicht der Spätfrost ist durch die weiteren Reihen nochmal durchgehuscht, das sieht man irgendwie auch oder da kann schon viel passieren oder viel mit dranhängen oder Carina, dein Vater drischt, glaube ich, ja oftmals, dass der nochmal Eindrücke hat. Genau davon leben wir ja, dass wir das zusammenlegen, Rapsorte, Landwirt, Landwirtin, der die irgendwie was ausprobieren möchte und da offen ist, ja eben. Und klar, die Technikhersteller, wir sitzen ja alle irgendwie in einem Boot. Das ist immer eine super Sache, sowas, wenn man da mal über den Horizont das zusammenwirft alles.
Ja, und für uns ist es auch eine super Sache. Also ich kann an der Stelle auch vielleicht einmal kurz Danke sagen, sowohl an euch, also das Rapol-Team, als auch natürlich Firma Lemken, weil auch für mich ist das ja super spannend, weil wie gesagt, man will sich ja weiterentwickeln oder beziehungsweise man guckt ja auch, was hat man für alternative Möglichkeiten und ja, am Ende des Tages muss es sich aber eben ja auch rechnen und ja, um das einfach mal ausprobieren zu dürfen und dieses Jahr, wie gesagt, ist der Raps ja wirklich von vorne bis hinten versucht bei uns, also es fängt bei der neuen oder für uns neuen Sorte an, bis hin zur Aussaattechnik, zu den verschiedenen und auch tatsächlich, dass wir in dieses Jahr erstmals mit Applikationskarte eben auch in einer ausgleichenden Maßnahme gedüngt haben. Ja, und ich bin natürlich auch super gespannt und freue mich natürlich auch, das Endergebnis zu sehen, beziehungsweise ja, hoffe ich natürlich auch, dass man ein Endergebnis am Ende des Tages sehen kann.
Ja, Karin, das hoffen wir auch. Also ich finde tatsächlich, das sind schon ziemlich schöne, gute Schlussworte mit so einem Dankesgruß am Ende an alle Beteiligten.
Ja, das also, war mir auch wichtig.
Ja, ist ja auch, Dankeschön. Ja, haben wir gerne gemacht, Carina. Wir sind da ja immer, wie gesagt, wir sind ja auch froh um jede Praxisstimme, die wir einfangen können und um jeden Versuch, den wir irgendwo in der Praxis platzieren können, um da unser Resümee zu ziehen. Deswegen kann ich den Dank nur zurückgeben an dich, Carina, und auch an ja, an die Kollegen von Rapol, die da ja auch in der Vorbereitung sehr stark mitgewirkt haben und auch am Tag dann noch mitgewirkt haben. Das war alles in allem eine sehr gute Zusammenarbeit, muss ich sagen. Ja, absolut. Also hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich möchte natürlich auch Danke sagen. Nein, das ist so wie eben gesagt. So entsteht was und so kriegt man Beobachtungen und Eindrücke und ja auch Gedanken, ne? Irgendwie, was können wir vielleicht doch nochmal anders machen? Und ja, so muss es sein, ja.
Ja, dann bleibt mir noch nichts anderes mehr, als dir Danke zu sagen, Malte, dass du heute hier im Podcast mit dabei warst und uns mit deiner fachlichen Expertise in Sachen Rapsanbau weitergebracht hast. War ein sehr interessantes Gespräch, wie ich fand. Man hat wieder was Neues gelernt. Das ist immer das Schöne, wenn wir Gäste haben, oder, Carina?
Ja, absolut. Willst du jetzt damit sagen, dass du von mir nichts lernst?
Nein, natürlich auch. Auf eine andere Art und Weise, sag ich mal, Carina, dann.
Alles gut.
Wenn man so einen Fachexperten dabei hat, ist ja doch immer was anderes.
Absolut, ja.
Aber ja, und das macht halt Spaß und ja, danke Malte dafür und ja, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
Hat mich riesig gefreut, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt aus eurer Runde raus. Ich höre ja auch ab und zu mal gerne rein und ja, hat mir riesen Spaß gemacht und ich hoffe, einen kleinen Einblick hier in unsere Rapswelt gegeben zu haben, wie wir arbeiten und wie wir denken, dass wir ja alles für die Sorten tun und dafür unsere Schneidezähne mit ins Feuer legen, ja. und ja, ich kann euch oder wenn es mal passt oder hier oben in der Ecke seid, dann können wir uns auch mal eine Zuchtstation hier oben bei uns gerne anschauen. Das können wir ja mal mal mittransportieren. Ja, wir haben hier auch den Ostseestrand und vielleicht.
Vielleicht komme ich ja doch noch mal in Urlaub.
Das hört sich nach einer schönen Einladung an.
Ja, genau.
Ja, Carina, dann hast du wie immer das letzte Wort, würde ich sagen.
Darauf habe ich ja eigentlich nur gewartet. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Malte. Ich freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall irgendwo wiedersehen. Also ganz, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, euch den Raps vor Ort anzugucken, eine Runde 6:15 zu fahren. Ansonsten komme ich auch sehr gerne in den Urlaub in deine Nähe, wenn ich es denn dann mal schaffe. Ansonsten natürlich auch allen Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.